Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Andreas Odrich. Ukraine-Krieg, Krieg im Nahen Osten, dazu die Polarisierung in der Gesellschaft. Klimawandel, Zukunftsangst. Viele Menschen fühlen sich schlicht und einfach ohnmächtig. Doch Ohnmacht, die ist nun wirklich nicht hilfreich. Sie lähmt, macht unfähig für Lösungen. Keine Macht der Ohnmacht, sagt deshalb meine Gesprächspartnerin Melanie Wolfers. Als Philosophin hat sie ein Buch geschrieben, Nimm der Ohnmacht die Macht. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Melanie Wolfers verbunden bin. Ich in Wetzlar, liebe Frau Wolfers, Sie in Wien. Wien ist eine so wunderschöne Stadt, zumindest mal in der Fantasie. Viele verbringen dort einen Städtetrip. Sie haben sich als Norddeutsche sogar vor 20 Jahren entschieden, nach Wien zu gehen. Hat man in dieser Stadt überhaupt eine Chance, sich schlecht und ohnmächtig zu fühlen? Wie geht's Ihnen?
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, hier bei Ihnen zu sein. Ja, natürlich, also keine Stadt schüttelt die normalen Lebenserfahrungen eines Menschen ab. Und auch in Wien geht es mir und eben natürlich immer wieder auch so, dass Krisen daherkommen und ich mich dann auch mal hilflos fühle. Aber ich lebe schon sehr, sehr gerne in Wien. Der Hintergrund ist ja, dass ich vor über 20 Jahren hier in die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen in Österreich eingetreten bin. Das ist eine internationale Gemeinschaft. Und ja, jetzt lebe ich seit 17 Jahren in Wien, fühle mich wohl. Zugleich hört man meine Zunge an. Ich komme aus Norddeutschland, Sie haben schon gesagt. Und ich vermisse immer wieder auch das Meer und freue mich, wenn ich an diesen Sehnsuchtsort auch immer mal wieder zurückkomme ans Meer.
Da können Sie ja sozusagen dementsprechend wechseln und haben sicherlich noch die eine oder andere Verbindung nach Norddeutschland. Sie haben gesagt, eine Ordensgemeinschaft, das ist für viele natürlich etwas Ungewöhnliches, passt aber auch irgendwie zu unserem Thema und zu Ihrem letztlich ja auch. Wie gestaltet sich das Leben dort? Da stelle ich mir eine Portion Geborgenheit vor, die ich vielleicht so als Privatmensch, als normale Familie oder Single gar nicht so hätte. Wie geht's Ihnen damit und wie gestaltet sich das?
Wie kommen Sie darauf, dass Sie sich einen Geborgenheitsort vorstellen, den Sie als in einer Familie nicht haben? Was meinen Sie damit?
Ja, kann ich Ihnen sagen. Also bei einer Ordensgemeinschaft denke ich an feste Regeln. Also nicht im Sinne von Einschränkungen oder so, sondern dass der Tag in gewisser Weise gestaltet ist, dass es vielleicht feste Treffpunkte im Laufe des Tages oder doch wenigstens in der Woche gibt, dass es eine Gemeinschaft gibt, die sich miteinander verabredet hat, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, während ich mich natürlich bei aller Fröhlichkeit und so weiter vielleicht im normalen Familienleben ganz natürlich dem ausgesetzt sehe, dass der Alltag seinen Tribut fordert. Und da erhoffe ich mir von einer Ordensgemeinschaft, dass die das vielleicht ein klitzekleines bisschen anders geregelt hat. Was meinen Sie? Vielleicht ist das gar also, nicht so.
Auch in einer Ordensgemeinschaft gibt es Alltag mit all den normalen Dingen, aber ich sage gerne etwas zu meinem Leben. Also sagen wir mal so, ich meine, was stiftet Geborgenheit oder was schenkt mir oder was vermittelt mir persönlich Gefühl von Geborgenheit? Das sind zum einen tragfähige Beziehungen. Und die erlebe ich natürlich auch in meiner Gemeinschaft, aber auch jenseits dessen. Geborgenheit vermittelt mir auch eine, ja, und das ist natürlich schon etwas Besonderes an der Lebensform als Ordensfrau, dass wir in unserem Alltag einen gemeinsamen Gebetsrhythmus haben. Und der hilft mir, im Trubel des Alltags immer wieder auch nochmal ein Stück zurückzutreten, in die Stille zu gehen. Und das erlebe ich wirklich als ein großes Geschenk. Zugleich bin ich auch mitten in der Rush-Hour des Lebens mit einer Überfülle an Dingen und Themen und der normale Alltag, der eben genauso in einer Ordensgemeinschaft, ich lebe mit 4 Mitschwestern in einer Wohnung und der ist genauso zu organisieren wie in der Familie. Wer putzt, wer kocht, wer kauft ein, warum ist die Geschirrspülmaschine mal wieder nicht ausgeräumt oder der Müll nicht runtergetragen. All das gibt es bei uns genauso wie in anderen Lebensformen.
Und ich überlege jetzt gerade, ob mich das beruhigt oder wiederum aufschreckt, weil ich dachte, ach, das ist bestimmt alles viel angenehmer geregelt. Aber sei es drum, Sie sind ja auch viel beschäftigt, also Philosophin, Seelsorgerin, Autorin. Sie betreiben einen Podcast, ganz schön mutig heißt der, also mit anderen Worten, mittendrin im Leben. Und so sind Sie natürlich irgendwann auch auf dieses Thema Ohnmacht gestoßen. Und haben gesagt, da muss ein Buch her, um der Ohnmacht die Macht zu nehmen. Was war denn der Anlass? Wo haben Sie gesehen, jetzt muss ich was schreiben, jetzt muss ich was an die Öffentlichkeit bringen, was die Leute in die Hand nehmen können?
So verschiedene Quellen. Zum einen bin ich in der Seelsorge tätig und Beratung, und da kommen mir natürlich immer wieder auch Menschen entgegen, die in persönlichen Krisensituationen sind, wo sie sich hilflos und ohnmächtig fühlen und sich oft eben auch lähmen lassen. Und da habe ich mich intensiver mit diesem Thema beschäftigt, um auch eine gute Begleiterin sein zu können. Dann bin ich eine zweite Quelle. Ich bin viel mit jungen Erwachsenen im Kontakt, die wir als Gemeinschaft haben, ein Projekt, das heißt Impuls D. Wir machen Angebote für junge Leute, so im Bereich Lebensorientierung, Spiritualität. Und da begegnen mir viele Menschen oder viele junge Leute, die sich für das Klima engagieren und zugleich manchmal auch schon resigniert fragen, ja, woher soll ich eigentlich auf Dauer die Kraft nehmen, wo ich den Eindruck habe, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Also wie kann ich mich einsetzen für eine enkeltaugliche Welt, ohne dabei selber draufzugehen oder auszubrennen? Und der ganz konkrete Anlass, das war der 24. Februar 2022, als Russland in der Ukraine einmarschierte. Da wachten wir irgendwie in einer neuen Welt, auf jeden Fall nach meinem Lebensgefühl auf, oder in einer Welt, die sich sehr verändert hat. Viele fühlten sich sehr ohnmächtig, ich auch, ohnmächtig und angstvoll. Und da habe ich mit meinem Kollegen einen Podcast gemacht über das Thema Ohnmacht gehört zu uns, aber wir gehören nicht der Ohnmacht. Und diese Podcast-Folge hat, also ganz spontan haben wir die aufgenommen, und diese Podcast-Folge von Ganz schön mutig hat eine solche Resonanz erzeugt, dass das für mich alles so Hinweisschilder waren. Melanie, beschäftige dich mit dem Thema, arbeite dich ein und stell das, was du als wichtig erkennst im Lauf deiner Auseinandersetzung, auch anderen zur Verfügung, das ihnen hilft.
Jetzt haben Sie diesen Termin erwähnt, den 24. Februar 2022. Es ist ein weiterer Termin dazu gekommen, der 7. Oktober 2023, der Terrorangriff der Hamas auf die Menschen in Israel in einem nie gekannten Ausmaß. Für mich persönlich und für viele, die ich kenne, hat das nochmal, wenn man so will, etwas draufgesattelt. Botschaft, die Welt wird immer schlimmer. Ich hatte noch alle Hoffnung zusammengekratzt. Wie ging es Ihnen damit? Wie geht es Ihnen damit?
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass wir irgendwie so in einer Zeit galoppierender Krisen leben. Also zum einen wirklich nochmal so auf das Klima. Es wird ja immer deutlicher, wir stecken schon mittendrin in der Klimakatastrophe. Wir werden sie nicht mehr abwenden können, aber wir werden sie einschränken können, wenn wir alle unsere besten Kräfte anstrengen. Dann im Blick auf die Kriege, die Sie ansprechen, und in der Tat, der Krieg im Nahen Osten ist natürlich auch hochdramatisch und brandgefährlich. Also irgendwo so dieser Traum von einer Welt, die durch wirtschaftliche Zusammenhänge irgendwie näher zusammenrückt und man merkt, man kommt nur gemeinsam weiter. All diese Träume, die zerplatzen so langsam. Und dann kam dann noch diese Erfahrung, ich denke, das war ja auch eine massive Ohnmachtserfahrung, Corona, wo ein kleiner Virus von heute auf morgen nicht nur ein familiäres Leben oder eine Stadt, sondern die ganze Weltgesellschaft das Leben auf den Kopf stellt. Also das sind die Erfahrungen von Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit, auf jeden Fall erstmal in einem ersten Schritt, die sicher neu ins Bewusstsein rufen, wir werden nicht alles kontrollieren können. Also dieser aufklärerische Traum und dieser Wunsch, immer mehr alle Gefahren zu beseitigen und alles zu kontrollieren und sicher zu machen, der entpuppt sich als ein illusionärer Wunsch. Und das gilt es neu zu lernen, mit der Fragilität unseres Daseins auch umzugehen, denke ich.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sind Jahrgang 1971, ich Jahrgang 1959. Ich bin auch lange mit dem Bewusstsein unterwegs gewesen oder dem trügerischen Wissen, naja, im Grunde geht es aufwärts, die Welt wird immer demokratischer und Handel global führt dazu, dass wir uns ja gar nicht bekriegen können, weil wir dann die Märkte zerschlagen. Das Gegenteil ist eingetreten. Sie haben von jungen Leuten gesprochen, die Ihnen begegnen, Stichwort Klimawandel. Daraus schließe ich, es sind also nicht nur Ältere, die an ihre Grenzen kommen und sich ohnmächtig fühlen, sondern auch die Jüngeren. Haben wir das alles gemeinsam? Was machen Sie da für Erfahrungen quer durch die Generationen?
Also ich finde, es gibt eine meiner Einsichten mit meinem Buch war, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der schlechten an. Die schlechte Nachricht ist, Ohnmacht gehört zu unserem Leben. die Erfahrung von Ohnmacht, ob wir wollen oder nicht, sei es im zwischenmenschlichen Bereich, Erfahrung von Hilflosigkeit, von dem Dinge nicht ändern zu können, wenn ein Mensch in sein Unglück rennt, den ich liebe, den ich nicht davon abhalten kann, wenn Menschen nicht verlässlich sind, wenn ich gemobbt werde am Arbeitsplatz. Ohnmacht im zwischenmenschlichen Bereich gehört zu unserem Leben. Ohnmacht im Blick auf das eigene Leben, also wenn man älter wird, die Erfahrung, dass Kräfte nachlassen oder eine Krankheit von jetzt auf gleich einem das Leben auf den Kopf stellt. Und Ohnmacht im gesellschaftlichen und im globalen Sinn. Wir können Katastrophen nicht verhindern. Also die werden immer wieder, werden sie auch eintreten. Also philosophisch gesprochen würde ich sagen, Ohnmacht ist ein Existenzial. Das heißt, es gehört zu unserer Existenz. Und natürlich im schärfsten Maße ist dann das Sterben als etwas, auf das wir, ja, Leben ist ein lebenslanges Sterben im Raten, kann man sagen. Also das ist die schlechte Nachricht. Ohnmacht gehört zu unserem Leben. Die gute Nachricht ist, wir sind dieser Ohnmacht nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können auch versuchen, also zum einen kritisch draufschauen, bin ich immer so ohnmächtig, wie ich mich gerade fühle oder täusche ich mich möglicherweise? Und der andere Punkt, es gibt eben auch Kräfte, die in uns schlummern, um der Ohnmacht ihre Macht zu nehmen. Und all das, diese beiden Erfahrungen begegnen mir bei jungen Menschen, das war ja Ihre Frage, wie auch bei Leuten in meinem Alter oder bei älteren Menschen.
Ja, und Sie arbeiten jetzt ja auch daran, dass man dieser Ohnmacht die Macht nimmt. Vielleicht werden wir tatsächlich nochmal ganz grundsätzlich, die deutsche Sprache ist ja hier eigentlich sehr deutlich und sehr einprägsam. Ohnmacht ohne Macht. Was ist eigentlich Ohnmacht? Ist es der Machtverlust oder was ist das von seelsorgerischer, vielleicht auch philosophischer Seite?
Also der Begriff stammt ursprünglich aus dem Medizinischen und meint den Verlust des Bewusstseins, wenn man also sein Bewusstsein verliert und ohnmächtig auf dem Boden liegt. Dann wanderte er in die Psychologie oder in die existenzielle Begrifflichkeit und auch dort meint er einen Kontrollverlust, nämlich dass ich den Eindruck habe, mir entzieht sich die Kontrolle über die Situation, ich kann sie nicht mehr gestalten. Und das Gegenteil von Ohnmacht, würde ich dann eben auch nicht sagen, ist Macht, sondern die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die Erfahrung von dem, ich entdecke, ich kann die Situation zwar nicht hundertprozentig verändern, aber ich kann sie gestalten. Also Handlungsspielräume zu entdecken und Gestaltungsspielräume auch dann zu ergreifen. Und Ohnmacht, das Gefühl von Ohnmacht wird dann eben auch immer dadurch so ein Stückchen eingegrenzt, wenn ich eben zum Beispiel wieder ins Handeln komme, ins Gestalten komme.
Vielleicht habe ich ihn jetzt gerade nicht korrekt mitgezählt, aber auf jeden Fall im Buch, am Anfang des Buches, schreiben Sie von drei verschiedenen Kategorien der Ohnmacht. Vielleicht könnten Sie es nochmal erläutern oder auffächern.
Ja, ja. Also zum einen denke ich, ist die Erfahrung von Hilflosigkeit, von Ausgeliefertsein einfach etwas, was wir immer mal wieder machen in unseren Beziehungen, in unserem alltäglichen Leben. Also da steht der Umzugswagen vor der Tür und drei Freunde wollen kommen und dann sagen zwei auf einmal davon ab. Und kann ich jetzt auch als akut nicht mehr erstmal ändern, sie kommen jetzt nicht. Also es ist eine Erfahrung von Hilflosigkeit, ich habe mich verlassen und jetzt stehe ich da. Es kann Ohnmachtserfahrung geben in Beziehungen, wo in der Familie, in der Liebesbeziehung, wo vielleicht auch wirklich verbal Macht und oder auch körperlich Macht ausgeübt wird und jemand sich dem ganz hilflos ausgeliefert erlebt. Oder eben das, was ich vorhin sagte, die Erfahrung, Mensch, ein Mensch, den ich unendlich liebe oder dem ich alles Gutes wünsche, ich sehe, er rennt in sein Unglück, aber ich kann ihn ja nicht festbinden und er rennt einfach weiter. Das ist ja eine ganz schmerzhafte Erfahrung, die auch Eltern kennen zum Beispiel, wenn man den Eindruck hat, oh mein Kind, das gerät gerade wirklich auf die schiefe Bahn.
Ja, das ist eine große Herausforderung, genau. Wie darf ich da reagieren und genau, hört er auf mich oder doch nicht und so weiter.
Ja. Also das ist so der eine Erfahrungsbereich, Ohnmacht im Zwischenmenschlichen. Dann die Erfahrung, die vielleicht erstmal eher erstaunlich wirkt, wir sind auch ohnmächtig uns selbst gegenüber. Also eben wenn zum Beispiel viele Menschen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ich habe das im Buch geschrieben, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland an chronischen Krankheiten leiden, die häufig mit starken Schmerzen einhergehen. Ich glaube 40% oder so, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Es sind viele, man trifft auch immer wieder welche, also insofern wird die Prozentzahl recht hoch sein.
Ja, das ist ja eine Ohnmachtserfahrung. Eine chronische Erkrankung bekomme ich nicht weg und mein Körper macht mich leidend. Oder eben das zunehmende Alter oder irgendwie Charaktereigenschaften, über die ich wirklich unglücklich bin, die aber auch irgendwas mit meinem Naturell zu tun haben, das mir in meine Wiege gelegt ist. Also das sind so Erfahrungen, wo man sich auch selbst gegenüber sich hilflos fühlen kann. Und der dritte Bereich ist eben so dieser gesellschaftliche und globale Bereich. Also wenn man jetzt die großen Krisen anspricht, Klima, Krieg und Corona, jetzt sozusagen die drei Ks, obwohl Corona kein K war, mit denen wir in den letzten Jahren konfrontiert waren und sind.
Ja, da will ich nochmal nachhaken. Also diese privaten Dinge, ich habe vielleicht nicht so den Einfluss in der Familie, den ich doch meine zu brauchen, um den Menschen Gutes zu tun. Da kommt jemand nicht zu einer Verabredung und ich stehe mit meinem Umzug sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes dumm auf der Straße. Und dann die dritte Kategorie, die drei Ks, also die großen Dinge, Krieg, Katastrophen, Epidemien, Pandemien. Ein Ventil scheint mir ja für Leute zu sein, gerade bei den Letztgenannten, Wut als Ventil. Wie sehen Sie das?
Ja, Sie haben ganz recht. Also Ohnmacht, ich bleibe vielleicht erstmal beim zwischenmenschlichen Bereich, weil das, glaube ich, leichter ist, unmittelbar nachzuvollziehen. Also Ohnmacht ist ja ein schreckliches Gefühl. Ne? Also das will ja keiner haben. Und weil das so ein schreckliches Gefühl ist, haben wir Menschen im Normalfall ein großes Repertoire, um dieses Gefühl abzuwehren. Da bin ich entweder total beschäftigt und konsumiere, kaufe ein, gehe ins Internet, trinke was auch immer. Ein typischer Abwehrmechanismus ist aber auch die Wut. Ich möchte das an einem zwischenmenschlichen Beispiel verdeutlichen. Wenn in einer Ehe oder in einer Ordensgemeinschaft zwischen zwei Mitschwestern irgendwie es ganz schmerzhaft wird und irgendwie man den Eindruck hat, wir erreichen einander nicht und ich fühle mich einfach auch ohnmächtig in dem, dass ich mich nicht verstanden erlebe. Und dann ist es häufig leichter, wütend zu sein auf die Mitschwester oder auf den Ehemann oder die Ehefrau, als sich den Schmerz einzugestehen, wie weh mir die Kälte zwischen uns tut, die Entfremdung, die Sprachlosigkeit. Und das ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass Wut leichter erträglich ist, weil wenn ich wütend bin, dann komme ich ja irgendwie auch wieder so ein Stück in die Kraft, als ob ich kämpfe. Und das vertragen wir dann leichter, sozusagen wieder in die Kraft zu kommen und aggressiv zu werden, als uns wirklich den Schmerz einzugestehen über die Entfremdung, die zwischen uns besteht.
Da wird es interessant, das kann ich politisch, aber auch zwischenmenschlich sehen. Es gab ja mal vor ein paar Jahren den Begriff Wutbürger, wo also Menschen ihre Ohnmacht gegenüber der Politik gefühlt oder berechtigt, jetzt ist erstmal ganz egal, sondern wir beschreiben nur, wir haben den Wutbürger, die Wutbürgerin, die auf die Straße gehen und im wahrsten Sinne des Wortes laut schreien, so geht es nicht weiter und vielleicht in dem Zusammenhang auch nach Schuldigen suchen oder gar extremistischen Strömungen dann auf einmal offen gegenüberstehen. Sie sagten, es ist ganz schwer einzugestehen, dass ich eine Verletzung erlebe, dass ich die Situation eben nicht in dem Griff kriege. Gibt es, und es gibt ja wahrscheinlich Möglichkeiten, Sie bieten sie ja auch an, Sie sagen, Sie sind Mutmacherin. Wie schaffe ich das da, wenn man so will, an mich selbst, an meine eigene Situation heranzukommen, um mich da rauszuführen?
Also ich denke, der erste entscheidende Schritt ist den Sie schon benannt haben, nämlich an die Situation heranzukommen, das heißt, meine Gefühle wahrnehmen, die in mir sind. Also den Mut zu haben, ich sag mal so, wir haben jetzt zwei Ohren, das eine Ohr ist so und jetzt im Bild gesprochen, ich höre auf das Äußere, aber das zweite Ohr auf das eigene Innere zu hören. Also die Lauscher groß aufzustellen für das, was in mir vorgeht. Also wahrnehmen, was ich in mir spüre und den Mut zu haben, sich einzugestehen, ja, ich fühle mich gerade hilflos, ich erlebe mich als ausgeliefert. Und dann, weil nur wenn ich die Gefühle wahr sein lasse und nicht unter den Teppich kehre, kann ich auch mit ihnen umgehen. Und das, was ich auf Dauer unter den Teppich kehre, darüber stolper ich irgendwann. Also es ist sehr wichtig, sich den eigenen Gefühlen auch zuzuwenden. Und dann aber auch, und das ist der zweite wichtige Schritt, einen Realitätscheck zu machen. Weil häufig fühlen Menschen sich hilfloser und ausgelieferter in einer Situation, als sie es in Wahrheit sind. Auch da nochmal das Beispiel aus einer Beziehung. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn da passiert es ganz schnell, dass Menschen sich irgendwie ausgelieferter dem Chef gegenüber fühlen oder der Chefin oder Kollegen, als sie es in Wahrheit tatsächlich sind. Das heißt, sie kippen zu früh in ihre Hilflosigkeit hinein oder auch eben in einer Freundschaft. Und da nicht so eine gewisse Skepsis dem eigenen Gefühl entgegenzubringen. Weil wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen. Also Wut kann blind machen, dann sehe ich die andere Person nur noch, dann verteufle ich sie. Oder wenn ich verliebt bin, sehe ich alles in rosaroten Farben. Aber es ist ja nicht alles rosarot. Aber die Gefühle spielen mir das sozusagen vor. Und ähnlich auch der Ohnmacht, dem Ohnmachtsgefühl eine gewisse Skepsis entgegenbringen. Ich sage gerne, glaub nicht alles, was du fühlst, sondern tritt einen Schritt zurück. Und dann wirst du möglicherweise entdecken, mich ohnmächtig fühlen heißt noch lange nicht, dass ich auch tatsächlich ohnmächtig bin. Und diese Erkenntnis gibt natürlich eine Wende im Erleben, weil dann erkenne ich auch Gestaltungsspielräume und kann wieder ins Handeln kommen, in die Selbstwirksamkeit, wie ich vorhin gesagt habe.
Ja, Sie haben das wunderbar beschrieben, Melanie Wolfers. Es ist offensichtlich vieles auch eine Interpretationsfrage, die ganz bei mir liegt. Ein Ereignis kann ich so oder so bewerten. Ja, die verschiedene Typen von Menschen würden anders reagieren. Gibt es so etwas aus Ihrer Praxis, aus Ihren Begegnungen heraus, wie, ich nenne das jetzt mal so, den typischen oder die typische Ohnmächtige? Sind bestimmte Arten von Menschen besonders empfänglich und den anderen ist es eh wurscht, wie man vielleicht in Wien sagen würde?
Zwei Punkte. Also zum einen, jeder Mensch macht die Erfahrung von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein und Ohnmacht in unterschiedlicher Intensität. Aber es ist einfach eine Realität unseres Lebens. Man sagt dann vielleicht nicht gleich ohnmächtig, aber eben so, dass einem Dinge entgleiten, das ist einfach eine Realität. Es ist so die Frage, wie ich denn mit dieser Erfahrung dann umgehe. Und da gibt es sicher Menschen, die unterschiedlich auch ein Vertrauen in sich selbst haben. Ja, hier entwickelt sich was gerade ganz entgegen meinem Willen und ich halte das für wirklich eine schlechte Entwicklung. Und manche geben dann auf und fühlen sich als Opfer oder ziehen sich resigniert zurück und depressiv zurück. Und andere haben eher noch so ein Gefühl dafür oder die Fähigkeit, Handlungsspielräume zu entdecken. Und das hat etwas mit Selbstvertrauen zu tun und mit Fantasie und auch mit einem positiven, irgendwie doch auch nochmal mit so einem positiven Zugang ins Leben, wo ich denke, okay, ich weiß zwar nicht, wie ich die Situation bewältigen werde, aber irgendwie werde ich durch diese Krise hindurchgehen. Also es gibt da sicher aufgrund auch biografischer Hintergründe unterschiedliche Weisen, spontan mit solchen Erfahrungen umzugehen. Aber wir alle haben die Möglichkeit zu lernen, uns nicht einfach von der Ohnmacht lähmen zu lassen.
Dazu bieten Sie, Melanie Wolfers, in Ihrem Buch 7 Grundhaltungen an. Sie haben schon eben genannt, Grenzen verschieben, meine eigenen Sichtweisen mal anschauen und dann im besten Sinne entdecken, vielleicht bin ich gar nicht an der einen Stelle oder der anderen so ohnmächtig, wie ich zunächst gedacht habe. Wie können wir denn mutig praktisch bei der Lage, in der wir uns gerade befinden, in die Zukunft gehen?
In der Begleitung und Beratung nehme ich bisweilen ein Blatt in die Hand, auf ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt und bitte mein Gegenüber zu beschreiben, was es da sieht. Und so 3-4 Minuten einfach das zu beschreiben. Und alle, ausnahmslos bislang.
Ich mache jetzt mal sozusagen den Klienten oder den Gesprächspartner. Ich habe mir überlegt, naja, es gäbe 2 Möglichkeiten. Ich könnte sagen, da ist ein schwarzer Punkt oder ich kann sagen, da ist eine große weiße Fläche zum Gestalten. Geht das so in die Richtung? Ich bin gespannt.
Ja, ja. Sie haben jetzt gewissermaßen die Lösung verraten, de facto. Oder Sie sind schon so ausgewogen in Ihrer Weltwahrnehmung, dass Ihnen das gleich in den Blick kommt. Aber im Normalfall ist es tatsächlich so, dass die Leute sagen, ja, da ist ein schwarzer Punkt auf einem weißen Blatt Papier. Und dann beschäftigen sie sich nur noch mit dem schwarzen Punkt. Wie groß er ist, die Lage, der Umriss etc. Aber niemand hat bislang länger sich über das Weiße des Papieres ausgelassen. Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Bild dafür, dass unser Gehirn so die Vorliebe hat, sich auf das Negative zu konzentrieren. Wer kennt es nicht? Ich habe ja schon den nicht rausgetragenen Müll genannt oder die laute Baustelle vorm Haus oder das, was in Welt und Kirche schief läuft oder die lauten Nachbarn. Und dabei gerät ganz unbewusst das Positive aus dem Blick, das es ja auch in Krisenzeiten gibt. So ähnlich wie eben das weiße Blatt Papier. Und das hat was mit der Neigung unseres Gehirns zu tun, schon wirklich aus der evolutionären Geschichte, dass unser Gehirn gefahrensensibel ist, weil es das einfach dem Überleben gedient hat. Heute müssen wir aber sozusagen unserem Steinzeithirn hilft, oder ist es hilfreich, dem Steinzeithirn ein Schnäppchen zu schlagen und ganz bewusst die Aufmerksamkeit, gerade in Krisenzeiten, auf das Gute zu lenken, was es hier auch noch gibt. Und deswegen ist jetzt mal so im Blick auf die individuelle Lebensführung, ist auch so hilfreich und gut, am Abend ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, als eine Konkretion, um die Haltung der Dankbarkeit einzuüben. Weil die Haltung der Dankbarkeit macht mich hellsichtig für die Nischen des Glücks im Alltag. Also ein nettes Gespräch oder jetzt, wenn ich aus dem Fenster schaue, so die ersten Frühlingsblumen oder die ersten Vögel, die man hört oder eine Aufmerksamkeit von einem Menschen. Und wenn ich das entdecke und mich daran freue und dankbar bin, dann richtet einen das auf und nährt einen seelisch und ist gewissermaßen ein Puffer, der die Ohnmacht ein Stückchen eingrenzt. Und deswegen ist ja das Dankbarkeitstagebuch in der Psychologie heute so beliebt, weil es ganz ja wirklich interessanteste Forschung gibt, wie sehr das auch Menschen zum Beispiel mit einer depressiven Verstimmung hilft, wieder auch nicht jetzt wirklich einer tiefgehenden Depression, aber einer depressiven Verstimmung oder wenn man eher so ein bisschen griesgrämig durchs Leben läuft, also einfach einen anderen Blick auf die Welt zu gewinnen. Und ein Psychiater hat mal gesagt, wenn man die Folgen der Dankbarkeit, die Wirkungen der Dankbarkeit in eine Tablette komprimieren könnte, würde man von einem Wundermittel sprechen. Also so eklatant hilft das der eigenen Seele, wenn man diese Haltung der Dankbarkeit einübt. Und das ist ja eine große spirituelle Tradition, der Tagesrückblick, am Abend des Tages zurückzuschauen und vielleicht ganz bewusst mal den Fokus drauf zu richten, wofür bin ich dankbar? Was hat Zuversicht in mir geweckt? Was hat Vertrauen in mir geweckt? Und das dankend Gott hinzuhalten. Dann schlafe ich anders ein, als wenn ich nur mit den Nachrichten einschlafe.
Ja, da könnte ich ja die ganze Nacht durchgrübeln und es gibt Menschen, die davon schmerzvoll berichten, dass sie die ganze Nacht durchgrübeln. Mir hat das mit den Nischen der Dankbarkeit so schön gefallen. Also weg von meinem Fokus auf den schwarzen Punkt, auf das Negative hin zu allem, was drumherum ist. Vielleicht ist es in so einem Dankbarkeitstagebuch durchaus auch hilfreich zu schauen, nicht nur vielleicht, dass der Frühling da ist oder dass ich eine schöne Begegnung hatte, sondern auch hinzuschreiben, was konnte ich bewirken, oder?
Absolut. Ganz, ganz wichtig. Und auch das verlieren ja manchmal aus dem Blick. Und da sage ich gerne, rechne damit, Eigenlob stimmt. Ja, also auch zu würdigen, was mir gelungen ist. Also wenn jemand endlich wagt, zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen, kann man sagen innerlich am Abend, na, wurde ja auch echt Zeit, du bist ein Angsthase, du hast dich 3 Monate drum gedrückt. Oder ich kann sagen, ey toll, dass du es jetzt endlich gewagt hast, ist ja super. Und mir selbst auf die Schulter klopfen. Also so auch, also diese Erfahrung davon oder zu sehen und es wertzuschätzen, was mir gelungen ist, wo ich mutig war, wo ich etwas Gutes tun konnte für andere. Und das ist ein zweiter Punkt. Ich beschreibe ja 7 Kraftquellen in meinem Buch Nimm der Ohnmacht ihre Macht. So, und eine Quelle nenne ich gerne Hoffen kommt durchs Handeln. Also so in dem Maße, in dem ich persönlich oder in dem wir gemeinsam auch als in einer Gesellschaft viele, viele kleine Schritte gehen, kann sich auch etwas verwandeln. Also das hat mich schon sehr berührt, als ich mich mit dem Thema Ohnmacht und Kraftquellen beschäftigt habe, als ich gelesen habe, so in der Geschichte ist es vor allem immer dann zu Umschwüngen gekommen, wenn viele Menschen viele kleine Schritte gegangen sind und irgendwann gemeinsam etwas erreicht haben. Also das Frauenwahlrecht war unvorstellbar. Die Abschaffung der Rassentrennungsgesetze in den USA war unvorstellbar. Aber es gab viele Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Viele haben gedacht, das ist eine Utopie, die nie Realität wird. Aber es gab Menschen, die davon geträumt haben und die sich dafür eingesetzt haben. Und dann gab es irgendwann einen Und da spricht die Sozialwissenschaft von sozialen Kipppunkten, so wie es im Klima Kipppunkte gibt, gibt es auch gesellschaftlich Kipppunkte, wenn eine genügende Zahl von Menschen in einer Bevölkerung ein Thema als wichtig erachtet und sich dafür einsetzt, dann kann es innerhalb kürzester Zeit zu einem Umschwung kommen. Und das sind gar nicht so viele. Es müssen ungefähr 20% einer Gesellschaft einem Anliegen positiv gegenüberstehen und 4% sich aktiv engagieren. Und dann kann es zu einem positiven Umschwung kommen. Und ich denke zum Beispiel im Blick auf das Klima, es gibt viele, viele gute Lösungsansätze. Aber diese Lösungsansätze brauchen eine Lobby. Und da zählt der Beitrag von jedem. Also nicht zu sagen, hat eh keinen Sinn, ich mache nichts, ich habe keine Hoffnung, deswegen tue ich nichts. Andersrum, weil ich etwas tue, darf ich begründet Hoffnung haben, weil wenn auch viele andere Menschen etwas tun, dann kann sich etwas ändern und dann wird unsere Welt enkeltauglich.
Das ist ein schönes Wort und es passt so gut. Ich habe ein eigenes Beispiel, ich sag's mal so. Mein Großvater, wir sind familientechnisch generationsmäßig etwas auseinandergezogen. Mein Großvater war noch im Ersten Weltkrieg als Soldat in Frankreich. Ich war als sein Enkel Jahrzehnte später im Schüleraustausch in Frankreich. Im Ersten Weltkrieg war Frankreich noch der Erzfeind.
Ja.
Heute haben wir die deutsch-französische Freundschaft schon ganz lange. Wie gut, es gibt Lösungen.
Genau, und wenn ich das unterstreichen darf, es ist so wichtig, das in Erinnerung zu rufen, davon zu erzählen und eben nicht nur von dem, was in die Brüche geht, weil das, was wir uns erzählen, hat wieder Rückwirkungen auf uns. Wer hätte den Fall der Mauer jemals mitgerechnet? Eine friedliche Revolution. Also sich an diese Dinge auch erinnern. Es geht nicht um Augenwischerei. Es geht nicht darum, die Probleme auszublenden, in keinster Weise. Aber es geht darum, auch positive Geschichten zu erzählen, gerade weil unsere Medienwelt ja auch so tickt, Bad News are Good News. Und weil wir auch dazu neigen, häufig am Essenstisch oder in der Kantine beim Mittagessen über das Problematische zu reden, anstatt auch ermutigende Geschichten zu erzählen. Und je nachdem, was wir uns erzählen, prägen wir unsere Weltwahrnehmung und das hat Auswirkungen.
Ja, da könnte ich etwas erzählen, das tue ich an dieser Stelle nicht, aber es sei angedeutet, es gibt inzwischen Journalisten, die sich mit dem Thema konstruktiver Journalismus auseinandersetzen und sagen, wir müssen auch die gelungenen Geschichten zeigen, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wo wir Energie beispielsweise dadurch gewinnen, dass wir die Hitze, die bei Serverfarmen, also bei Computern entsteht, so umwandeln und nutzen, dass daraus Fernwärme werden kann. Ein ganz kleines praktisches Beispiel, was sogar eben gesellschaftliche Auswirkungen auf uns alle haben kann. Keine Macht der Ohnmacht. Sie sind auch und ganz bestimmt spirituell unterwegs und deshalb wage ich nochmal den großen Schritt hin zum Karfreitags- und Ostergeschehen, weil ich denke, wir erleben dort die Jüngerschar, die völlig niedergeschlagen ist, Karfreitag, dann kommt die Auferstehung. Wie hilft Ihnen dieses Bild oder der Gedanke an das Karfreitags- und Ostergeschehen?
Entschuldigen Sie bitte, ich würde einfach auch gerne ergänzen.
Aber mit dem
es war eine Jüngerinnenschar.
Ja,
es
selbstverständlich,
war auch eine Jüngerinnenschar,
da haben Sie völlig recht.
Genau,
ich betone ausdrücklich, die ersten Menschen, die das leere Grab gesehen haben, waren Frauen. Das ist eine ganz wichtige Pointe.
Ja, genau. Die Frauen standen sozusagen an der Geburtswiege des Christentums. Sie sind die ersten Auferstehungszeuginnen. Ja, aber das war nicht Ihre Frage. Aber mir ist das einfach wichtig,
das
in Erinnerung
auch
zu
dazu
rufen, weil das verloren geht so häufig. So, und mögen Sie mir jetzt nochmal Ihre Frage sagen?
Ja, genau, sehr gerne. Also letztendlich, ich denke, ein zentrales Beispiel dafür, wie zwischen Ohnmacht und Macht, zwischen Tod und Auferstehung weltbewegende Dinge geschehen, ist eben dieses Karfreitags- und Ostergeschehen. Wie kann uns das jetzt helfen, wenn wir uns mit dem Thema Ohnmacht und wie kommen wir aus unserer Ohnmacht raus, beschäftigen, Melanie Wolfes?
Ja, es wird ja häufig der christlichen Hoffnung vorgeworfen, dass sie irgendwie dazu verführt, die Hände resignativ in den Schoß zu legen oder sich zu ergeben oder dem Leben den Stachel zu nehmen. Und hier wird deutlich, die Bibel klebt kein Pflaster über die Wunden des Lebens und über die Katastrophe oder den Schmerz des Sterbens. Also Jesus, dem wir eine solche Gottesnähe zutrauen wie niemand anderem, der hat verlassen geschrien, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also hier die radikale Ohnmachtserfahrung, derer wir am Karfreitag gedenken. Es ist eine Realität und es ist eben auch eine Realität für uns Glaubende, dass wir wir sind nicht diesen Ohnmachtserfahrungen entnommen, weil wir glauben, sondern sie gehören zu uns und werden vielleicht manchmal sogar noch schmerzhafter, weil wenn wir leidende Menschen sehen, dann die Frage stellen, Gott, warum lässt du das zu? Also so, greife ein. Also so, da wird letztlich nochmal vielleicht der Schmerz der Ohnmacht nochmal größer. So, das ist der Punkt der Karfreitag. Und dann berichtet die Bibel, und das feiern wir an Ostern, und das ist die große Hoffnungserzählung, ja, wir glauben, dass dieser Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferweckt worden ist. Das heißt, sein Lebenszeugnis, dass Gott die Liebe ist und das Leben eines jeden Menschen möchte, ist beglaubigt worden. Und dann redet die Bibel von Auferstehung, von einem Leben in Gott, von einem Leben in Fülle. Wie das aussieht, das wissen wir nicht. Aber alle biblischen Bilder kommen darin überein, so in dieser Hoffnung, unser endliches Leben mit seiner Schönheit und seinem Schrecken ist im Unendlichen geborgen. Und diese Hoffnung, die kann Trost schenken, auch in Krisenzeiten. Oder nochmal jetzt ganz, sehr schlicht gesagt, ja, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Wenn ich das erahne, wenn ich das glaube, dann bin ich nicht rettungslos verloren dort, wo ich den Eindruck habe, ich falle, sondern ich hoffe darauf, es gibt eine Hand, die mein Fallen unendlich sanft in ihren Händen hält. Und das kann ermutigen, durch eine Krise zu gehen. Und der dritte Punkt, der für mich ganz wichtig ist in der christlichen Hoffnung, wenn man so auf die Gerichtsrede schaut, in Matthäus 25, wo gesagt wird, ja, du hast mich besucht, als ich krank war, Kleidung gegeben, als ich nackt war. Und dann die Leute fragen, ja, wieso? Wann haben wir dich besucht? Ja, alles, was ihr meinen Schwestern und Brüdern getan habt, habt ihr mir getan. In dieser Gerichtsrede wird deutlich, worauf es am Ende unseres Lebens ankommt. Nämlich, es wird nicht danach gefragt, welche Religion hattest du, sondern hattest du ein Herz für die Menschen? Zu welcher Kultur hast du gehört, wird nicht gefragt, sondern hast du dich als Mitglied der einen Menschheitsfamilie verstanden und entsprechend gelebt? Das heißt, christliche Hoffnung, der menschlichste Ausdruck christlicher Hoffnung ist Solidarität, dass wir gemeinsam an einer besseren Welt glauben. Und auch das ist so ein ganz, und dort, wo Menschen zusammenfinden, ob sie sich Christen nennen oder nicht, und sich für den Frieden einsetzen, und das gibt es auch heute in Israel und Palästina, dort, wo Menschen sich zusammenfinden und auf die Straße gehen und sagen, wir wollen unser Klima, die Klimakatastrophe noch ein Stück begrenzen, dort ereignet sich etwas von Gottes neuer Welt, von der Jesus gesprochen hat.
Melanie Wolfers, das bindet schon eigentlich das zusammen, was wir besprochen haben. Aber für Sie geht es nochmal in besonderer Weise weiter. Ich habe erwähnt, Sie sind Mutmacherin und damit wird man Sie als Wahlösterreicherin ab Osterdienstag im zweiten deutschen Fernsehen ZDF sehen. Mit was?
In der Mediathek des ZDF wird ab Osterdienstag eine neue Sendung geben. Sie heißt Glückskurve. Da sind eine evangelische Kollegin und ich immer abwechselnd mit einer faszinierenden Frau im Gespräch. Ich habe ein Gespräch geführt mit einer, die einen schweren Unfall hatte, deren Leben sich auf den Kopf gestellt hat und wie es ihr gelungen ist, ja, jetzt nochmal österlich gesprochen, durch die Krise hindurchzugehen und irgendwie sich wie neu geboren zu fühlen, so ähnlich wie Ostererfahrung ja auch etwas wie von Neugeburt an sich hat. Und ich habe das Glück, jetzt immer wieder mit faszinierenden Frauen zu sprechen über das Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Die Sendung heißt Glückskurve und wird ab Osterdienstag in der ZDF-Mediathek zu sehen sein.
Wunderbar. Und ich habe nochmal aus unserem Gespräch gelernt, vieles bei der Ohnmacht kommt auf die Perspektive an. Und wir knüpfen nochmal bewusst beim Ostergeschehen an. Ziehe ich mich verängstigt wie die Jünger zurück? Oder aber gehe ich wie die Jüngerinnen offensiv ans Grab, ans leere Grab und kann von der Auferstehungshoffnung berichten. In diesem Sinne, Melanie Wolfers, ein ganz herzliches Dankeschön für die Zeit, die Sie uns gegeben haben, den Hörerinnen und Hörern vom ERF, von ERF Plus. Das Buch, das wir erwähnt haben, über das wir gesprochen haben, heißt »Nimm der Ohnmacht die Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt«. Melanie Wolfers, Autorin, erschienen bei SCM im Jahr 2023 für 19 Euro auch im ERF-Shop zu haben. Naja, und außerdem können Sie demnächst in der ZDF-Mediathek stöbern und sie dort auch entdecken. Also nochmal ein herzliches Dankeschön nach Wien aus Wetzlar. Mein Name ist Andreas Odrich und meine Einladung, wie immer an uns alle, bleiben wir geistreich.
Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.